Und da ist mir ein Text aus Matthäus 14 wichtig geworden. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. 22 bis 33. Ich lese es mal aus der Schlachter. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Zu der Stelle möchte ich noch eins sagen. Wir sind hier in einer Zeit, nachdem Jesus ein großes Wunder getan hat. Er hatte gerade über 5000 Menschen gespeist. Er hat ihnen zu essen gegeben. Und jetzt wollte Jesus Gemeinschaft haben mit seinem Vater. Er wollte die Ruhe mit seinem Vater haben. Und er sandte seine Jünger voraus. Er sagte, fahrt schon mal ans andere, ans jenseitige Ufer und ich werde nachkommen. Die Jünger haben das getan. Die sind ins Boot gestiegen. Die Jünger taten das, was Jesus gesagt hatte. Sie stiegen in das Boot, sie sind auf die andere Seite gegangen und Jesus tat das, was er immer wieder getan hat. Er ging in die Einsamkeit, er betete, er suchte das Gespräch mit seinem Vater und nachdem er gebetet hatte, nachdem alle Menschen auch weg waren, ging Jesus zu seinen Jüngern. Und die Jünger, was sagt die Bibel? Sie waren mitten auf dem Galiläischen Meer, sie waren mitten auf dem See und das Wetter war gegen sie. Sie hatten Wind, sie hatten Wellen, das Boot schaukelte und ihr müsst es euch vorstellen, es ist mitten in der Nacht, ihr seid ganz allein dort auf dem See mit dem Boot, das Wetter ist gegen euch und ihr seht etwas auf dem Wasser laufen. Und die Jünger haben das getan, was ich auch getan hätte. Sie haben gesehen, da kommt etwas, was ich nicht erklären kann und sie hatten Angst. Was haben sie gesagt? Da ist ein Geist, da ist ein Gespenst. Und ihr Lieben, das erinnert mich ganz oft an mich selbst. Wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich, wie oft ich Jesus nicht erwarte. Die Jünger wussten genau, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, fahrt ans jenseitige Ufer und ich werde nachkommen. Was bedeutet das? Jesus kommt nach. Er wird das tun, was er sagt. Und die Jünger haben es nicht erwartet. Und genau das habe ich ganz oft in meinem Leben, dass ich zwar Gottes Wort kenne, dass ich weiß, was Jesus sagt, aber dass ich in meinem Alltag nicht erwarte, dass er dazu steht, was er mir versprochen hat. Und Jesus hat es wahrhaftig wahrgemacht, ist seinen Jüngern nachgegangen, er ist zum Boot gekommen und er hat gesagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und genau das sagt er uns immer wieder in seinem Wort. Und als die Jünger dann etwas beruhigter waren, hat der Petrus zu Jesus geschaut und hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu gehen, aus dem Boot zu steigen. Und Petrus hat es dann getan. Jesus sagte, komm zu mir. Petrus steigt aufs Wasser. Er läuft ein paar Schritte. Ich weiß nicht, ob ihr das mal versucht habt. Als ich jünger war, ein bisschen älter als mein Sohn, da habe ich das ganz oft versucht, ins Wasser zu rennen und auf dem Wasser zu laufen. Und Petrus steigt aus diesem Boot und er ist auf dem Wasser, er kann dort gehen. Er kann auf dem Wasser gehen und er hat seinen Blick auf den Herrn Jesus gerichtet. Und ich finde das so wunderbar, diese Aussage von Jesus: Komm zu mir, steig aufs Wasser, tu das, was ich dir sage. Und da möchte ich euch auch ermutigen für nächste Woche, wenn ihr rausgeht in die Nachbarhäuser, zu den Nachbarhäusern und die Kalender verteilt, das ist genau dasselbe. Ihr verlasst die Sicherheit der Gemeinde, ihr geht raus, ihr geht aufs Ungewisse und ihr gebt Nachbarn, die vielleicht gar nichts mit euch, mit der Gemeinde, mit Jesus zu tun haben wollen, diese Einladung weiter. Und vielleicht passiert euch dann genau dasselbe, was Petrus passiert ist. Vielleicht kommt dann ein unangenehmes Gespräch, eine unangenehme Frage und ihr fangt an, von Jesus wegzuschauen. Und was ist Petrus passiert, als er von Jesus wegschaute? Er ist untergegangen. Und das ist das Wunderbare hier in dieser Geschichte. Wie oft sind wir in einer Situation, wo wir vergessen, auf Jesus zu blicken, wo wir vergessen, auf Jesus zu schauen und wir wollen Dinge aus uns selber herausschaffen und wir merken, dass wir untergehen, dass wir nicht weiterkommen und wir brauchen Jesu Hilfe. Und genau das merkt Petrus hier auch und er ruft, er schreit: Jesus, rette mich! Und Jesus reagiert auf den Schrei, er zieht Petrus aus dem Wasser, er hilft Petrus nicht unterzugehen und er steigt mit Petrus zurück ins Boot. Und ihr Lieben, ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr mit Jesus geht, dann gibt es immer wieder Momente, wo wir sagen: Hey, ich bin ganz allein, ich schaffe das nicht. Wir haben in der Hammerhütte erst diese Woche drüber geredet, wie wir auch, genau wie ihr, immer älter werden, wie wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. Aber ich glaube, wenn wir auf Christus vertrauen, dann ist er es, der seine Gemeinde weiterbauen wird. Dann ist er es, der uns weiterführen wird. Und wenn ihr nächste Woche rausgeht und auf Jesus vertraut, dann sagt er nicht, dass hier 1000 Leute neu in die Gemeinde kommen. Aber dann seid ihr treu und tut genau das, was Gott von uns, von euch will. Und ihr gebt sein Wort, ihr gebt den Kalender weiter. Und als Jesus und Petrus dann ins Boot gestiegen sind, lesen wir, dass der Sturm sich legte, dass alles wieder ruhig war und dass die Jünger auf ihr Angesicht gefallen sind und Gott gepriesen haben, dass sie gesagt haben: Jesus, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und diese Erkenntnis ist die wichtigste Erkenntnis überhaupt. Wir haben gerade darüber geredet, dass heute Ewigkeitssonntag ist. Heute ist ein Sonntag, an dem wir an die Toten gedenken, aber wo wir auch an die Ewigkeit denken. Und wie können wir in die Ewigkeit kommen? Nur unter einer Bedingung, dass wir verstanden haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der lebendige Sohn Gottes, der Messias, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und genau das ist dieser Grund, warum wir Mission betreiben. Wir betreiben Mission mit Flugzeugen, nicht weil wir so gerne fliegen. Wir sind weltweit unterwegs, nicht weil wir so gerne reisen, sondern weil wir wissen, wenn wir Gottes Wort nicht verbreiten, dann werden Menschen sterben und in eine Ewigkeit getrennt von Gott gehen. Und das ist auch der Grund, warum wir bei MAF unterwegs sind, warum ich bei MAF bin. Mir ist es ein riesiges Anliegen, Menschen von Christus zu berichten, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich komme auch immer wieder in Gemeinden und auch in Gemeinden, wo ja Gottes Wort vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Und ich habe dieses Vorrecht, über Christus zu berichten. Und ich nehme euch mal mit in meine Arbeit. Das Allerwichtigste zu meiner Arbeit: ohne meine Familie könnte ich die Arbeit nicht tun. Ihr seht uns dann nochmal, das war vor einer Woche, vor zwei Wochen in Bremen. Genau, wenn ihr uns kennenlernen wollt, könnt ihr es nachher gerne tun. Genau, ich sage erstmal was Grundlegendes zu MAF. Wir waren ja vor knapp 4 Jahren bei euch. Ich glaube, das ist schon wieder 4 Jahre her. Seitdem hat sich bei uns viel verändert. Wir haben noch einen zweiten Sohn bekommen. Damals war man nur mit einem Billionär da. Damals war ich noch ein bisschen leichter. Die Welt sah damals noch anders aus. Genau, aber auch bei MAF hat sich einiges getan und dazu komme ich gleich. Aber nochmal so als Erinnerung: Wir wurden 1945 gegründet von 3 Piloten, die im Zweiten Weltkrieg geflogen sind. Dann unser allererster Missionsflug ging nach Mexiko, von dieser jungen Dame hier durchgeführt, Betty Green. Und seit 1991 sind wir in Deutschland. Ich habe euch hier mal ein paar Bilder mitgebracht von ganz früher. Das war eins der ersten Flugzeuge. Ihr seht, das war noch, ja, eine Zeit, die ganz anders war als heute. Damals waren die Piloten noch ordentlich angezogen. Ich zeige euch gleich, wie ein Pilot heute von uns aussieht. Hier seht ihr eine der ersten Arbeiten in Mexiko. SIL, weiß nicht, ob euch das was sagt. Ihr kennt es wahrscheinlich unter Wycliffe. Damals haben wir die ersten Bibeln in Mexiko geflogen für Wycliffe. Dann ging es weiter, dass wir irgendwann immer in den Amazonas gegangen sind und dann auch mit diesem Flugzeug bis nach Papua-Neuguinea gegangen sind. Und heute sind wir in vielen Ländern dieser Welt unterwegs. Nochmal als Erinnerung, MAF heißt so viel wie Mission Aviation Fellowship oder Missionsfluggemeinschaft. Andere würden es auch übersetzen als meine arme Frau, weil meine arme Frau, die immer mehr mit muss und mich auch immer wieder entbehren muss. Aber wir haben eine Mission, eine Vision als Missionsgesellschaft. Wir wollen die Liebe unseres Herrn Jesus Christus weitergeben und das durch Technologie, durch Luftfahrt, damit Menschen in isolierten Gebieten dieser Erde körperliche, aber auch geistige Veränderung erfahren dürfen. Wir sind aktuell nicht mehr in 27 Ländern, wir sind in 24 Ländern. Das hat immer wieder damit zu tun, dass sich die politischen Lagen ändern oder dass sich die Einsatzbedingungen ändern. Wir haben eine Flotte von 123 Flugzeugen. Das ist so unser größtes Flugzeug, eine Cessna Caravan. Da können wir knapp 1,5 Tonnen Fracht mitnehmen. Und wir sind 1200 plus Kollegen. Das habe ich, glaube ich, damals schon gesagt. An der Kollegenanzahl ändert sich nicht viel. Das Einzige, was sich geändert hat, wir brauchen mehr Piloten. Das heißt, wenn ihr Piloten in der Familie habt oder junge Männer, junge Frauen, die überlegen, hey, ich habe so eine Liebe für Technologie, für Technik, was soll ich mal lernen, was soll ich studieren? Wir suchen Piloten. Also wenn ihr welche kennt, schickt sie gern zu uns. Und ich habe euch mal eine Übersicht gebracht. Weltweit gibt es viele Teile von MAF. Ihr seht hier diesen roten Teil. Das sind die Sendungsländer. Aus diesen Ländern kommen meine Kollegen. Und der blaue Teil, das sind Länder, in die wir reingehen. Zum Beispiel nach Bangladesch, nach Tschad, nach Guinea, Kenia, Papua-Neuguinea, Tansania. Genau. Hier seht ihr nochmal eine Karte mit den Ländern. Also ihr seht, wirklich weltweit verteilt von Lateinamerika über Zentralafrika, Südostasien. Und wir sind auch in Ländern, die nicht auf der Karte sind, wo man ja nicht so leicht reinkommt als Christ. Aber auch dort dürfen wir fliegen, unter einem anderen Namen. Genau. Und vor Corona war es ja so, dass immer mehr diese Diskussion aufkam, ist Fliegen ein Luxus? Und für uns ist Fliegen vielleicht wirklich ein Luxus, weil wo fliegt man hin? Man fliegt nach Mallorca oder nach Fuerteventura. Aber für uns ist das Fliegen der einzige Weg, zu Menschen zu kommen, Menschen zu erreichen. Und wenn ihr euch hier mal das Flugzeug anschaut, ich hoffe, man kann es sehen, für mich ist es sehr dunkel, aber die Kisten da im Flieger, die sind komplett matschverschmiert. Unser Fliegen ist was anderes als das, was ihr bei der Lufthansa seht. Für uns ist Fliegen etwas, was über Leben und Tod entscheiden kann. Wir machen sehr viele Rettungsflüge. Hier im Siegerland haben wir ja den gelben Hubschrauber, weiß nicht, wie oft ihr den in Kreuztal seht, aber wir wohnen in Weidenau, direkt neben dem, nicht Uniklinikum, neben der, wie heißt es? Kreisklinikum, oh Mann. Ja, neben dem Kreisklinikum, mein Sohn, der ist im Kindergarten direkt neben dem Landeplatz, also ja, wir sehen ihn öfter. Aber in vielen Ländern dieser Welt gibt es keinen Rettungshubschrauber. Dort ist man irgendwo im Busch, in den Bergen. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo in Lützeln da oben und es gibt keine Straßen und ihr braucht dringend einen Notarzt. Wie kommt der Notarzt aus der Luft? Fliegen kennen wir in Deutschland so, man geht in einen klimatisierten Terminal oder beheizten Terminal jetzt im Winter. Dort könnt ihr alles Mögliche kaufen. Ihr könnt neue Handys kaufen, ihr könnt Schokolade kaufen, ihr könnt sogar Blumen kaufen, wenn ihr einen Hochzeitstag vergessen habt. Also unsere Flughäfen hier in Deutschland sind gut ausgestattet. In den meisten Ländern dieser Welt, wo wir fliegen, sehen die Flughäfen ungefähr so aus. Ihr seht eine Sprungschanze mitten im Urwald und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass da Hütten sind. Die Landebahn ist mitten im Ort. Dort leben Menschen, die Menschen leben nicht mit dem Fluglärm, sondern dank des Fluglärms. Und hier in Deutschland ist es so, dass man in der Regel nicht an ein Flugzeug rankommt. Hier, wenn man so einen Umstieg hat, wie jetzt in München, dann kommt man vielleicht mal näher ran, kann mal das Flugzeug genau anschauen und Quatsch machen. Aber in der Regel ist es so, man geht durch diesen Schlauch, in den nächsten Schlauch, nimmt Platz und landet dann irgendwo am anderen Ende der Welt. In Papua-Neuguinea zum Beispiel ist es so, dass man noch selber mit anpacken muss. Ich weiß nicht, seht ihr da dieses Fass? Da sind 200 Liter Treibstoff drin, Jetfuel. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass da eine Handkurbel ist. Da war ich letztes Jahr mit meinem Kollegen unterwegs, das ist der Matthias, der da unterm Flügel steht und diskutiert. Und irgendwann hat ein Kollege von mir gesagt, ach Stefan, magst du nicht mal 200 Liter kurbeln? Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal 200 Liter Benzin gekurbelt habt. Das geht irgendwann ziemlich in die Muskeln. Und unsere Flugzeuge haben noch eine Eigenschaft, die ihr aus den meisten Flugzeugen hier in Deutschland nicht kennt. Wir haben eine Personenwaage. In dieser Personenwaage können wir messen, wie schwer Gewicht ist oder wie schwer Personen sind. Und der Matthias, der hat mich, bevor wir geflogen sind, gefragt, Stefan, was wiegst du? Und da habe ich gesagt, Matthias, guck mich an, also was meint ihr, 60 Kilo, oder? Genau die Reaktion hat er auch gebracht, hat gesagt, Stefan, geh mal auf die Waage. Und da hat er gesehen, dass die 60 auf einmal eine 90 war. Das war wahrscheinlich das australische System, daher war ich schwerer. Aber wir brauchen dieses Gewicht, damit wir wissen, wie viel können wir mitnehmen? Wie viel können wir wohin packen? Der Matthias wusste, der Stefan wiegt 90 Kilo. Und wenn das Flugzeug jetzt zum Beispiel kopflastig gewesen wäre, hätte er gesagt, Stefan, ich habe dich zwar gern neben mir, du kannst gern neben mir sitzen, aber ich brauche dein Gewicht hinten im Flugzeug, damit wir Gleichgewicht haben. Wenn das Flugzeug zu schwer ist, können wir damit nicht fliegen. Also wenn ihr hier die 747 nach Köln seht, wo die ganzen Pakete drin sind von UPS, da ist es relativ egal, wie schwer das Ding geladen ist, weil es niemals überladen oder selten überladen wird. Aber bei uns kann es sein, dass jedes Gramm zählt. Dann ist es so, in Deutschland kannst du bei Nullsicht landen. Hier seht ihr einen Antam-Flug auf Frankfurt. Ein Geheimnis, was ich gern verrate, ist, dieses Flugzeug kann mit einem Knopfdruck landen. Das heißt, der Pilot hat einen Knopf, da steht Autoland drauf, also automatisches Landen. Da drückst du drauf und kannst bei Nullsicht landen und das Flugzeug setzt auf und ihr merkt gar nicht, dass es der Computer war. Im Urwald ist es nicht möglich. Es ist echt dunkel bei euch. Aber so dunkel war es nicht. Aber ihr seht das Wichtigste, die Landebahn. Und wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass diese Landebahn schwarze Flecken hat. Das ist Wasser, was unter der Oberfläche war. Und wir mussten dort genau schauen, können wir dort landen oder nicht, weil wenn man in dieses Wasser reinkommt, dann passiert es, dass das Flugzeug aus der Bahn rausrutscht und dann hätten wir vielleicht im Wald geparkt und dann hätten unsere Mechaniker was zu tun gehabt. Weltweit fliegen wir zu 1200 Zielorten. Vor Corona hat eine größere deutsche Airline so 237 Ziele weltweit angeflogen und wir als MAF fliegen allein in Papua-Neuguinea 211 Zielorte an. Dann fliegen wir für über 1400 Partnerorganisationen. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere Humedica, Liebenzeller Mission. Also wir fliegen für Christen, aber auch für Nichtchristen, also wie zum Beispiel die UN oder UNICEF, für Ärzte ohne Grenzen. Das Einzige, wofür wir nicht fliegen bewusst, ist das Militär, weil wir uns sagen, wir wollen keine Militärflüge machen, wir wollen da nicht irgendwo Konflikte mit fördern. Aber meine Frage ist, was macht unseren Dienst so besonders? Wir brauchen jetzt keinen wirklichen Ton, aber lasst mal die Bilder auf euch wirken. Ja, ihr habt es gesehen, unsere Einsatzbedingungen sind das Besondere an unserem Dienst. Wir fliegen in Ländern, wo es keine große Infrastruktur gibt, wo Menschen oft tagelang unterwegs sind, aber auch in Ländern, wo die Natur etwas unberechenbarer ist als hier im Siegerland. Im Siegerland wissen wir, in den nächsten Tagen werden wir Schnee kriegen wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wie es die Nachrichten sagen. Aber es gibt Länder, wo man weiß, okay, nächste Woche kommt ein großer Sturm und dann wissen wir nicht, ob wir noch Trinkwasser haben. Dann wissen wir nicht, ob unsere Felder noch ganz sind. Und hier seht ihr gerade ein Bild aus Indonesien. Das ist Papua-Indonesien und ihr seht, dass alles unter Wasser steht. Und was meint ihr, was ist das größte Problem für die Leute, die da unten leben? Habt ihr eine Idee? Man hat kein Wasser. Überall ist Wasser, aber man hat kein Trinkwasser mehr, weil das Wasser verseucht ist, da sind tote Tiere drin, da ist Abfall drin und man braucht Trinkwasser. Und dieses Trinkwasser können wir aus der Luft liefern, wenn man natürlich eine trockene Stelle findet zum Landen. Wir haben auch schon öfter Sachen abgeworfen, das sieht dann spannend aus. Aber wenn wir dann 1,5 Tonnen Wasser bringen, haben wir einfach so viel Wasser, dass Leute einfach mal ein paar Tage überleben können. Hier seht ihr mal einen Anflug, das ist in Papua-Neuguinea. Und wenn ihr mal genau hinschaut, seht ihr da so weiße Hütchen. Das ist die Landebahnschwelle, dort muss das Flugzeug aufgesetzt haben. Und der Pilot, bevor er aufsetzt, kriegt irgendwann eine Entscheidung. Meistens macht es das Flugzeug, das sagt dann ein Wort, das heißt Minimums. Und bei diesem Wort muss man entschieden haben, lande ich oder lande ich nicht. Bei uns im Urwald ist es aber ein bisschen anders. Da können wir nicht erst dieses Wort abwarten, sondern der Pilot muss so 3-4 Minuten vor der Landung die Entscheidung treffen, lande ich oder lande ich nicht. Die Entscheidung muss getroffen werden, weil wenn der Matthias, das ist der Mann mit den weniger Haaren, wenn der Matthias jetzt erst an diesen Hütchen entscheiden würde, lande ich oder lande ich nicht, könnte es passieren, dass das Flugzeug da hinten im Wald endet, weil der Berg geht steil bergauf und ja, das macht unser Fliegen etwas anspruchsvoller. Ihr seht hier die Landebahn mitten im Dorf, der einzig gerade Fleck im gesamten Dorf, im gesamten Urwald. Und ich glaube, ich habe es euch schon beim letzten Mal gefragt, aber was würdet ihr machen, wenn ihr so eine gerade Strecke, einen geraden Platz im Dorf hättet? Nix? Fußball spielen, genau das ist es. Das machen nicht nur wir hier in Deutschland, sondern das machen die Kinder überall. Und ein Freund von mir hat erzählt, er war gerade im Anflug auf so eine Bahn, ist aufgesetzt und auf einmal nach dem Aufsetzen hat er gesehen, wie so ein Stock an ihm vorbeigeflogen ist. Und da haben die Kinder Fußball gespielt, haben alles weggemacht, außer die Tore. Und dann ist das Flugzeug durchs Tor durch, ist nichts kaputt gegangen. Aber ihr merkt, dass es etwas spannender ist. Aber diese gerade Fläche kannst du auch nutzen für deine Tiere. Da kann man Tiere weiden lassen, da kann man Wochenmarkt machen, wenn ein anderes Dorf kommt. Und darum müssen wir immer schauen, vor der Landung, sind alle Tiere weg, sind alle Kinder weg? Ist da vielleicht noch ein Stand, wo man reinfliegen könnte? Und es ist halt anspruchsvoller. Hier seht ihr nochmal eine Landebahn mitten im Brokkoli. Ich war letztes Jahr im November, also genau vor einem Jahr, war ich in Papua-Neuguinea. Und meine Kollegen haben immer gesagt, ja, wenn wir fliegen, dann haben wir nur Brokkoli unter uns, also alles grün. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und letztes Jahr war ich da und es ist wirklich alles grün. Ihr seht keine Straßen, ihr seht keine Flüsse, kein gar nichts. Und auf einmal seht ihr irgendwo so eine winzige grüne Stelle und das ist eure Landebahn. Und dann denkt man, da im Urwald, da können unmöglich Menschen leben. Und dann landet man und es sind tausende Leute, hunderte Leute um einen rum und man fragt sich, wo die herkommen. Aber wir haben halt auch Herausforderungen. Ihr seht es, das unvorhersehbare Wetter. Ich meine, hier in Deutschland ist die Wettervorhersage, geh mal zu Mama, ist die Wettervorhersage relativ gut. Am Anfang der Woche wurde jetzt gesagt, am Ende dieser Woche wird Schnee kommen. Schauen wir mal, ob das so ist. Aber wenn du irgendwo im Urwald bist, dann kannst du nicht vorhersagen, heute gibt es ab 16 Uhr Regen. Ich habe es letztes Jahr merken dürfen, gerade im Hochland von Papua-Neuguinea kommt das Unwetter so schnell, dass du nicht weißt, ob du abends zu Hause bist. Genau, wir fliegen in Gebieten, wo Fliegen kein Luxus ist, sondern eine Notwendigkeit. Und die weißen Autos, das sind tatsächlich MAF-Autos, also wir haben auch Autos. Und da waren meine Kollegen unterwegs, das ist in Afrika. Und ihr seht, die Straße war jetzt nicht ganz so gut, ist ungefähr mit der HTS vergleichbar, man bleibt doch mal leichter liegen. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal nach Siegen fahrt und euch über die Baustelle da in Kreuztal beschwert, ne, denkt dran, es könnte auch so aussehen. Und so sieht es im Rest der Welt aus. Also diese tollen Straßen, die wir in Deutschland haben, die gibt es nicht überall. Und da möchte ich euch kurz was aus Papua-Neuguinea erzählen. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. In Papua-Neuguinea ist es so, das war mal für kurze Zeit eine deutsche Kolonie und man hat dann angefangen, ein deutsches Straßensystem so aus dem frühen 19. Jahrhunderts zu bauen. Und es gibt so angefangene Straßen und dann kamen die Engländer und so weiter. Und heute ist Papua-Neuguinea ein freies Land. Also es gibt keine Besatzungsmacht mehr und man baut Straßen. Und ihr müsst euch vorstellen, die bauen Straßen mitten durch den Urwald und die sind sogar gut. Aber es gibt ein größeres Problem in Papua-Neuguinea. Und zwar, da gibt es Nachbarn, die sich nicht leiden können. Das heißt, wenn mein Nachbar eine neue Straße kriegt, also mein Nachbardorf oder Nachbarstamm, und ich mag die nicht, dann nehme ich mir eine Hacke und zerkloppt die Straße. Und das konnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Wir sind da gefahren, eine brandneue Straße, richtig gut gemacht. Ich wünschte, dass wir in Siegen so eine Straße hätten. Und auf einmal habt ihr Schlaglöcher, die 1-2 Meter tief sind, weil Leute mit einer Hacke die kaputt gemacht haben, damit keiner mehr durchkommt. Weil der Nachbar soll ja nicht das haben, was ich auch nicht habe, oder? Ist ja logisch. Genau, dann gibt es Regionen, da sehen die Autobahnen so aus. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Und gerade zu Corona-Zeiten sind wir auch geflogen. Wir haben auch diese Testkits geflogen, aber was wir vor allem geflogen haben, waren Medikamente, waren Nahrungsmittel, waren Getränke und wir haben auch Ärzte geflogen. Und ihr seht vielleicht unseren Flieger, da ist ein Duschvorhang reingespannt. Dieser Duschvorhang ist nicht, weil wir jetzt eine Dusche vorne im Flieger eingebaut haben, sondern dieser Duschvorhang, der macht was mit dem Kopf, der sagt den Leuten, hey, die Missionare, die geben auf uns Rücksicht, die wollen nicht, dass wir krank werden. Und das war eher so, ja, ein mentaler Effekt. Aber wir haben trotzdem weiter unsere Rettungsflüge gemacht. Wir haben Hilfsflüge gemacht. Wenn der ADAC hier in Kreuztal landet mit dem Rettungshubschrauber, da ist eine Vakuummatratze drin. Da sind Geräte drin, damit Leute beatmet werden können. Wenn ihr mal genau hinschaut, bei uns, da werden die Patienten irgendwie befestigt auf der Erde, auf dem Boden. Es kommen Angehörige mit und die versuchen, die Leute so lange stabil zu halten, bis wir am Krankenhaus sind. Und es gibt so viele gute Gründe zu fliegen. Ihr seht diese wunderschöne Natur. Gott hat einen wunderschönen Planeten geschaffen. Aber dieser wunderschöne Planet ist auch teilweise wirklich unwegsam. Und darum wollen wir Menschen verbinden. Wir wollen Perspektiven ermöglichen, aber wir wollen vor allem auch Hoffnung bringen. Wir fliegen mit Ethnos 360, die in die Stämme gehen. Wir fliegen mit Wycliffe und wir übersetzen selber auch Bibeln. Und da seht ihr die Bibel auf Tok-Pitchen, das ist die Sprache in Papua-Neuguinea. Und wir verkaufen diese Bibeln. Habt ihr eine Idee, warum wir sie nicht verschenken? Das ist genau wie in Deutschland. Genau. Was ich geschenkt kriege, das ist nichts wert. Aber wofür ich Geld bezahle, das ist wirklich wertvoll. Und darum verkaufen wir Bibeln. Natürlich nicht für, wie die Bibel hier, 60, 80 Euro, sondern für 2-3 Euro umgerechnet. Aber was sind das für Menschen, die bei MAF arbeiten? Wir haben natürlich Leute, die aus dem Militär kommen. Wir haben Leute, die aus der zivilen Luftfahrt kommen. Aber wir haben vor allem Leute, die so aussehen. Wir haben Leute, die schaffen, die schwitzen. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Der Kollege, der hat eine Hose, die absolut angebappt ist. Wie ist das andere Wort? Wisst ihr, was angebappt ist? Also so schwitzig, ne? Wo man durchgeschwitzt ist. Ihr seht die Handschuhe, die sind durchgeschlissen, er schwitzt. Und letztes Jahr war ich tatsächlich auch so unterwegs mit einem Kollegen. Einen Tag lang im wirklich tiefsten Dschungel bei über 45 Grad. Und am Ende des Tages schwitzt du, am Ende des Tages stinkst du. Und das ist der Lebensalltag von unseren Missionaren. Also nicht nur die Piloten, sondern auch die Mechaniker, die mit anpacken. Und Mission ist etwas, wo man nicht im Vordergrund steht und der tolle Held ist, sondern Mission ist etwas, wo wir anpacken, ist etwas, wo wir unser Bestes geben. Und manchmal merkt man erst, was die Mission wert war, wenn man wieder zu Hause ist. Wenn man hört, da hat sich jemand entschieden, da ist jemand zum Glauben gekommen. Bei mir war es so, ich war dann im Flieger zurück Richtung Deutschland und in Singapur habe ich gemerkt, wie ich eigentlich rieche. Also ich hatte meine Uniform an, die ich von MAF gekriegt habe. Und als ich im Flugzeug saß, habe ich dann erstmal gerochen, wie ich rieche. Und da wusste ich, okay, das ist Mission. Mission ist etwas, wo man anpackt, wo man vielleicht sogar stinkt. Genau, unsere Piloten, die müssen auch was erfüllen. Die brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ohne die kann man nicht rausgehen. Die müssen fliegen können, aber sie sollten auch eine Bibelschule gehabt haben. Ich finde, Bibelschule ist eh was für jeden. Wir sind aber nicht nur Piloten. Wir sind Fluggerätmechaniker, Avioniker, Hausmeister. Wir sind ganz normale Menschen, die Jesus dienen wollen. Und vielleicht habt ihr jemanden in der Familie, der sagt, oh, ich möchte so gerne rausgehen, ich möchte Missionar werden, ich möchte von Jesus reden, aber ich bin kein guter Redner. Ich bin in der Bibelschule, aber ja, ich bin kein Prediger. wir brauchen nicht die Prediger, wir brauchen die Anfasser, wir brauchen die Anpacker. Und da könnt ihr gern für mich mitbeten. Ich suche da Leute, die gewillt sind, rauszugehen. Und ich habe euch mal milder noch kurz Bilder mitgebracht vom Alltag bei MAF. Ihr seht, es ist ein wunderschönes Gebiet, wo wir sind oft. Wunderschöne Grundstücke. Und vielleicht seht ihr schon an diesem Haus, was das Besondere ist in der Mission. Wenn ihr mal genau hinschaut, seht ihr neben dem Haus, hier oben, ein Stacheldraht. Unsere Häuser sind oft gesichert. Wir leben zwar mitten unter den Menschen in manchen Orten, aber wir müssen uns absichern, damit nicht irgendwelche Kriminellen reinkommen. Denn selbst in Missionsländern ist es so, dass Kriminalität überall zu sehen ist. Und als ich da den ersten Abend ankam, wurde mir gesagt, komm bitte nicht zu nah an den Zaun ran. Hier draußen fallen gerade Schüsse. Also das ist etwas, wo man als Missionar auch mitleben muss. Dann hier ein Bild, was mich sehr beeindruckt hat. Was denkt ihr, was ist das? Habt ihr eine Idee? Sieht ein bisschen aus wie ein Gartenhäuschen. Es ist ein Grab. In vielen Ländern ist das Leben nichts wert, aber der Tod ist ganz wertvoll, weil man ist animistisch, man glaubt nicht daran, dass es einen Gott gibt, wie wir ihn kennen aus der Bibel, sondern man glaubt daran, wenn mein Onkel stirbt und ich ihm nicht ein Opfer bringe, dann ist sein Geist böse auf mich und darum muss ich ihm was Schönes bauen. Wir sind in der Mission vor allem auf eins angewiesen, auf Gebet. Wir sind da, um zu beten, wir sind da, um zu dienen. Aber das Gebet ist, wie wir es vorhin schon gehört haben, die wichtigste Waffe in jedem Kampf. Wir sind da, um Infrastruktur zu bringen. Und zum Abschluss habe ich euch noch so ein paar Gesichter aus Deutschland mitgebracht. Der junge Mann hier, der arbeitet 50% in Frankfurt als Fluggerätmechaniker. Da arbeitet er normalerweise. Und das hier ist sein Lieblingseinsatzort. Wenn er hinschaut, werdet ihr ihn nirgends auf dem Bild entdecken, weil das ist genau, wo er da war. Aber der Samuel, also so heißt der gute Mann, Samuel Daud, der war irgendwo da hinten und hat mit Leuten über Jesus geredet. Wenn er in Deutschland ist, dann schraubt er an Lufthansa-Fliegern und wenn er fertig ist, damit geht er raus und evangelisiert im Wiesbadener Raum. Also ist echt ein toller Kerl. Dann hier der Matthias Glas, einer unserer ältesten Piloten, nicht weil er so alt ist, sondern weil er seit 17 Jahren in Papua-Neuguinea fliegt und dient. Er ist da zusammen mit seiner Frau Mandy. Und sie werden jetzt noch 2 Jahre dort sein, dann kommen sie wahrscheinlich zurück, um ihre Eltern zu pflegen. Und hier einer unserer jüngsten Mitarbeiter, was meint er, was ist der vom Beruf? Man sieht es an der Dienstkleidung, er ist auch Pilot. Genau, also das ist das, was unsere Piloten machen müssen, arbeiten. Und wenn sie sich benehmen, dann dürfen sie auch mal vors Flugzeug gehen und ein Foto machen. Jan ist einer der Männer, vor denen ich wirklich Respekt habe. Jan fliegt in Timor-Leste. Die meisten von euch haben noch nie von dem Land gehört. Osttimor heißt es, das ist oberhalb von Australien. Und in Osttimor ist es so, dass die Einheimischen relativ viel gegen Weiße haben. Das heißt, man will eigentlich nichts mit Weißen zu tun haben. Wir haben da halt leider weiße Piloten. Und es ist so, unsere Hauptaufgabe in Timor-Leste ist der Medevac-Flug, also der Rettungsflug, was auch der ADAC macht. Und man ruft den Arzt eigentlich dann, wenn es zu spät ist. Timor-Leste ist das einzige Programm, wo wir wirklich einen Notarzt oder einen Arzt mit im Flugzeug haben. Und dann fliegt der Jan los, kriegt einen Einsatz, dass vielleicht ein Kind ja, von einer Schlange gebissen wurde. Man wurde zu spät gerufen. Und beim Jan ist es ganz oft so, dass die Patienten auf den Flügen versterben. Das macht ganz viel mit den Leuten. Da könnte er wirklich für Jan beten, für seine Familie. Die werden jetzt auch nach Papua-Neuguinea umwechseln. Aber es ist ein herausfordernder Dienst, weil wir wollen das Leben bringen und oft schaffen wir es nicht. Und es ist wirklich etwas ganz Schweres für uns als Missionare, weil wir wissen, wenn Menschen Jesus nicht haben, dann wissen wir, wo sie hingehen. Und darum wollen wir Leben bringen. Julian Wolf, einer unserer Techniker. Genau, und ihr könnt uns natürlich unterstützen. Ihr könnt mithelfen, ihr könnt ja ins Ausland gehen, ihr könnt für uns dienen. Aber was wir vorhin schon gehört haben, was auch der Mose, der Aaron, der Hur getan haben, sie haben gebetet, während das Volk die Schlacht geschlagen hat, gekämpft hat, haben die Führer, die Leiter des Landes gebetet. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde, sei es Kreuztal, sei es die Stadtmission in Siegen. Wir sind da, um zu beten, wir sind da, um für die Mission zu beten. Natürlich können wir auch unterstützen, wir können auch Finanzen geben. Aber ich finde, Gott hat alles Geld der Welt in der Hand. Wir brauchen Gott nicht um Geld bitten, aber wir sollen Gott bitten, dass er seine Arbeit tut. Genau, ich gehe mal noch ein bisschen schneller durch. Ja, in Deutschland. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt gern unsere Luftpost mitnehmen. Da habe ich wieder ein paar mitgebracht. Ihr könnt die auch bestellen. Wenn ihr Facebook und sowas habt, könnt ihr natürlich uns auch online folgen. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass ihr mit an Bord kommt, dass ihr für uns betet, dass ihr euch mit für uns einsetzt, denn Gott will gebeten werden. Und zu guter Letzt möchte ich noch Danke sagen. Danke, dass ich bei euch sein darf und dass ich euch das mal mitbringen durfte wieder. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten würde ich gleich gerne eine Gebetsgemeinschaft mit euch haben, also auch für Anliegen der Gemeinde beten. Genau. Und ansonsten, ich bin noch ein paar Minuten da nach dem Gottesdienst. Daher lasst uns jetzt doch vor Gott kommen. Lasst uns Anliegen vor ihm bringen. Wir haben gehört, für Israel können wir beten. Es ist eine wirklich schwere Lage dort. Wir können danken für die Geiseln, die freigekommen sind. Heute Nacht sind noch mal 17 Leute freigekommen. Das ist wirklich ein großes Wunder. Lasst uns dafür beten. Lasst uns auch für die Mission beten, aber auch für die Gemeinde. Und ich würde dann einen Abschluss machen. Wunderbar, Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du der Grund bist, warum wir Mission betreiben. Herr, wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich dein Wort hören können, dass Menschen sich entscheiden können, dass Menschen umkehren können, dass sie ihr Leben ja vom ewigen Tod zum ewigen Leben hin ändern, dass Menschen dir nachfolgen. Und Herr, du siehst auch, dass es unser Anliegen im Gemeinschaftsverband ist, dass Menschen dich erkennen, sei es hier in Kreuztal, in Eichen, bei uns in der Hammerhütte, Herr. Wir wollen einfach, dass Menschen dein Wort hören, dass Menschen dazukommen. Wir wollen nicht, dass unsere Gemeinde voll wird mit Menschen, die einfach nur kommen, weil es ja schön ist bei uns, sondern wir wollen, dass Menschen rausgerettet werden, dass Menschen diese Ewigkeit bei dir erleben dürfen. Und Herr, da möchte ich dir einfach nochmal die Verteilaktion jetzt für einen Samstag anbefehlen. Herr, gib du doch den Mut, rauszugehen. Und Herr, auch wenn nur vielleicht 2-3 Leute den Kalender wirklich lesen und dann hier nach Kreuztal in die Stadtmission kommen oder nach Eichen oder wo auch immer hin, Herr, dann bitte ich dich, dass du diese Saat gibst. Und ich möchte dir unseren Dienst hier in Siegen im EGV anbefehlen, dass da wirklich Leute erreicht werden. Und Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass du ein lebendiger Gott bist. Amen.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.